habe mich heute Morgen stehend in der vollgequetschten Regionalbahn auf die Gamescom gewälzt und trotzdem kann absolut nichts meine Stimmung verhageln, denn wir haben so viele neue Infos zu Anno 117. Gestern hat ja Fabiano schon im Talk exklusiv neue Bilder und neue Infos direkt von den Entwicklern mitgebracht und nicht nur extrem spannende Antworten geliefert, sondern vor allem damit 20 neue spannende Fragen aufgeworfen. Und das können wir nicht auf uns sitzen lassen und haben deswegen den Creative Director höchstpersönlich hierher geschleift, könnte man sagen. Denn er hat ja auch den schweren Fehler gemacht, nach unserem letzten Interview mal sowas zu sagen wie, oh ja, das können wir gern mal wieder machen. Herzlich willkommen, Manuel Reinherr. Es ist eine Ehre, dass du heute bei uns bist.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Hallo.
Bereust du es schon?
Noch nicht, aber mal schauen, was noch kommt. Ja?
Außerdem ist es natürlich auch immer eine Ehre, mit unserem hauseigenen römischen Imperator zu sprechen. Herzlich
Hallo.
Willkommen, Maurice. Schön, dass du da bist.
Salvete, Ave.
Später wird sich auch noch ein ganz besonderer Ehrengast zu uns gesellen, nämlich der, ich nenne ihn immer gerne Anno-Extrem-Sportspieler Radlerauge. Ich will mit dem gerne nochmal aus einer etwas anderen Perspektive sprechen über die Änderungen, die wir erfahren haben, weil ich kann es immer gar nicht glauben, aber nicht jeder spielt Anno so wie ich. Halte ich für einen Fehler, aber was soll man machen?
Manche Menschen sind einfach komisch.
Das ist richtig.
Ja.
Ihr hingegen seid beide fantastisch. Ich freue mich so, dass wir jetzt darüber reden können. Wir waren gestern tatsächlich ja nochmal gemeinsam beisammen bei einem Anno Builders Community Event am Abend.
Genau.
Und da habt ihr ja nochmal über die Änderungen gesprochen, die wir gestern schon spekuliert haben und habt noch ein Q&A gemacht und noch ein paar neue Infos verraten und euch schon mal darauf vorbereitet, was heute passiert, nämlich mit Fragen gelöchert zu werden.
Das ist gut.
und es wurde brandheiße Infos wurden gedroppt, mit denen niemand gerechnet hat.
Ehrlich?
Ja.
Es wird tatsächlich wieder Multiplayer geben. Ne?
Das ist uns gestern rausgerutscht.
Da haben wir schon mal, ne? Exklusiv für euch von der geheimen Ubisoft Anno Party hier in die Welt.
Richtig,
schlimm.
Und wir erzählen das direkt am Anfang, weil wir so selbstbewusst sind, dass noch mehr coole Infos kommen, dass wir diesen fast versehentlichen Reveal, der sehr gut ankam in der Community, es wurden direkt 20 Folgefragen dazu gestellt und wild applaudiert. Keine Sorge, das mache ich heute nicht. Ich frage Sachen, von denen ich hoffe, dass ihr sie schon beantworten könnt. Aber das droppen wir direkt am Anfang, weil wir haben noch so viele andere Infos, dass wir das einfach machen können.
Ja,
gut. Ja, Multiplayer wird es auch geben. Mein Gott, weiter zur nächsten Info, gar kein Thema. Und zwar geht es ja eigentlich um das Thema, das wir gestern, ich will gar nicht mich zu lange damit aufhalten, wer es verpasst hat, kann den Talk gern nochmal nachschauen, geht es um das Thema Romanisierung. Nämlich eine wirklich ganz, ganz neue Mechanik, die es so noch nie in einem Anno gab. Und generell ist die auch ziemlich innovativ im Bereich der Aufbauspiele.
Genau.
Das ist so spannend.
Ja.
Ich meine, ihr seid wahrscheinlich durch das Setting darauf gekommen, oder? Durch diese besondere Bevölkerungssituation.
Genau. Also normalerweise starten wir mit einem großen Research, den wir machen in unserem Team, wo wir wirklich versuchen, die Epoche, die wir darstellen wollen, wirklich zu verstehen. Und auch immer einen tollen Ansatz zu finden, den wir ins Spiel irgendwie einbauen können. Mhm. Und da ist das Thema der Romanisierung, wie die verschiedenen Kulturen innerhalb eines so großen Empires miteinander umgegangen sind und wie das zu einer Stabilität geführt hat. Das fanden wir einfach ein total spannendes und super Thema. Und da haben wir uns überlegt, wie wir es umsetzen ins Spiel und sind auf das Beispiel von dem Tiersplit gekommen. Ne?
Ja, genau. Ich kann das noch mal kurz zusammenfassen, damit wir alle über das Gleiche reden und damit du vielleicht sagen kannst, hey, das stimmt doch überhaupt nicht, Geraldine, das hast du völlig falsch verstanden gestern. Du hörst einfach zu schlecht, dann kannst du mich im Zweifel noch korrigieren. Aber so wie ich das verstanden habe, wird es folgendermaßen funktionieren. Wir wussten ja schon, dass es zwei Sessions geben wird mit Latium und Albion. Und in Albion konkret wird man zwei Wege einschlagen können im britisch-keltischen Bereich, um seine Bevölkerung hochzustufen. Man startet mit dem Wader, was das Gegenstück zum klassischen Bauer ist.
Genau.
Und dann kann man entweder zu Schmieden oder Merkatoren hochstufen und basierend darauf eröffnen sich zwei komplette Zweige für Bevölkerungsstufen. Das ist so spannend. Also das habe ich wirklich in der Form noch gar nicht erlebt, schon gar nicht in Anno. Und ich bin direkt schon irgendwie am Haken. Also ich habe direkt schon...
Man muss aber auch sagen, du warst da schon leicht an den... Also du warst ja schon präbereit am Haken zu sein
das
bei
stimmt,
Anno. Wie ich
stimmt.
auch. Wie ich ja genauso.
Das stimmt. Ich stelle mich immer vor den Haken und sage, hake mich. Ich bin bereit. Ist zwar, bei Anno bin ich einfach bereit, gehakt zu werden. Wir haben gestern, als wir drüber gesprochen haben, waren wir noch nicht ganz sicher, wie man mit dieser Entscheidung herumspielen kann und ob man am Ende auch alle Zweige haben kann. Und das kann man.
Genau, das kann man, ja. Aber es wird trotzdem, um diese Entscheidung wichtig zu machen für den Spieler und nicht einfach belanglos, ist es schon wichtig, dass es gewisse Konditionen geben wird. Du wirst nicht wahllos am Anfang, wenn du dort die Möglichkeit hast, aufzusteigen, einmal links, einmal rechts und einfach alles wild durcheinander zu machen. Es wird schon Konditionen geben. Ein Konzept könnte sein, wir sind ja auch relativ früh in der Entwicklung, wir müssen auch rumprobieren, aber ein Konzept ist, dass du dich am Anfang auf eine Seite entscheiden musst, dass wir später im Spiel Optionen anbieten werden, sodass du diese Entscheidung nochmal überdenken kannst oder aber auf einer anderen Insel einen anderen Weg ausprobieren kannst, wenn du den gesamten Kontext, die gesamte Experience haben möchtest.
Ja, ich habe auch mit Andrea, eurer Lead Game Designerin, noch gesprochen gestern und sie meinte auch, ihr habt schon verschiedene Sachen ausprobiert, habt auch probiert, wie es ist, wenn man von Anfang an alles machen kann und es hat sich nicht gut angefühlt, weil man komplett überfordert war mit den Wegen, die man einschlagen kann und den To-Dos, die man plötzlich hat.
Genau.
Und dass ihr im Moment so ein bisschen damit herumspielt, dass man zum Beispiel erstmal den kompletten Strang fertig macht, also alle Stufen fertig ausbildet und dann kann man theoretisch nochmal von vorne anfangen.
Genau so ist es. Das ist der aktuelle Stand und wir schauen, wir spielen, wir holen uns Feedback ein, um das halt wirklich gut abzuliefern.
Das finde ich schön. Deine Fragen gehen sehr in Richtung so sehr konstruktiv irgendwie, wie schaltet man alles frei? Und ich denke immer nur an die schlimmen Sachen.
Ja,
habt ihr denn zum Beispiel Konfliktmechaniken drin, dass man, ich habe ein Römerdorf und ein Barbarendorf direkt nebeneinander, ich baue ein gemischtes Wohnviertel und die prügeln sich auf den Straßen, weil das nicht zusammengeht. Ich erinnere mich an Songs of Six, wo die verschiedenen Fantasy-Rassen wirklich sich in der Taverne gegenseitig totprügeln, wenn man... Wie weit wollt ihr da gehen, diesen Kulturkonflikt, der ja auch wirklich da war, abzubilden und darzustellen, spielmechanisch?
Also der aktuelle Ansatz ist, dass dieser Konflikt weniger bei dir in deiner Siedlung oder in deinem Hoheitsgebiet passiert, aber die Welt wird so drauf reagieren. So wird es eben Rivals geben, Leute, die mit dir dort siedeln, andere Emperor, die dort halt dann irgendwie anders drauf reagieren. Ja. Manchen wird es gefallen, wenn du den Kelten ihren Platz, ihren Raum, ihre Tradition lässt und andere werden was dagegen haben. Ja. Das ist eher so, wie wir mit dem Thema umgehen wollen. Aber natürlich werden deine Bewohner werden auch drauf reagieren, die werden Kommentare ablassen, die schon mit diesem Thema auch spielen werden innerhalb deiner Siedlung.
Mhm. Potenziell auch storymäßig relevant?
Ja. Absolut, ja, auch da, wir wollen auch dieses Thema der Romanisierung wird nicht nur da stoppen bei den Gebäuden, sondern eben auch wir planen aktuell auch in der Story gewisse Entscheidungen, die auch wieder diese beiden Pfade in sich drin haben. Hilfst du den traditionellen Kelten oder gehst du auch da eher den progressiven römischen Weg? Und das soll man auch damit abbilden, ja.
Kann man sich das ungefähr vorstellen, wie es in Land der Löwen war, wo man ja auch verschiedene Entscheidungen treffen konnte und es gab nicht wirklich einen falschen Weg, aber es gab schon einen Weg, wo man vielleicht für seinen Spielstil bessere Items bekommen hat, bessere Belohnungen oder die bessere Geschichte.
Genau, so in der Art. Und auch wichtig ist uns, dass diese Entscheidung nicht nur abstrakt irgendwo ist, sondern auch wirklich in der Welt sichtbar ist, sei es im Stadtbild, aber eben auch in anderen Features, die da kommen oder auch in der Story.
Aha. Ich habe mir übrigens überlegt, weil jetzt werden wir noch ein paar spezifischere Fragen stellen und es ist ja ganz normal, dass man zum jetzigen Zeitpunkt nicht immer alles beantworten kann, darf. Und ich habe mir überlegt, es gibt zwei Varianten, die ich dir anbieten würde, wann immer du eine Frage nicht beantworten darfst. Die eine ist, du musst einen Shot trinken, klar. Und die andere wäre, dass jedes Mal, wenn du was nicht beantworten darfst, kannst du einfach antworten mit dem Namen eines lustigen Tieres, zum Beispiel Axolotl, um vom Thema abzulenken und dann frage ich was anderes.
Okay.
Du kannst, wir haben keine Shots hier, also muss das hier sein. Jetzt habe ich gar keine Vorbereitung.
Wir haben hier so Brezelchen haben wir.
Ja,
aber
das ist immer nur Brezel, nein, das machen wir nicht. So, spezifischere Fragen. Ich habe es schon angedroht. Wir haben ja über verschiedene Sachen spekuliert gestern, basierend auf der Ankündigung. Und was wir auch spekuliert haben, was ich mittlerweile auch schon rausgehört habe, gestern beim Event noch, ist, ob das der Zweig, der römisch inspiriert ist, in Albion, noch ein anderer Zweig ist, als der, den man klassisch in Latium selber vorfinden wird. Also ob das mehr so eine Art Mischbevölkerung ist. Und ich habe es gestern auf dem Builders-Event schon so verstanden, es ist tatsächlich eine andere. Kannst du denn schon damit confirmen, dass es zu Beginn drei verschiedene Bevölkerungszweige geben wird, also zwei auf Albion und noch einen weiteren auf Latium?
Genau, es wird in Latium wird es diesen einen Strang geben, mhm, und in Albion haben wir diesen, du startest gleich und dann wird es sich so aufteilen.
Also ich meine, das sind auch mehr, als man es jetzt zum Beispiel noch aus 1800
genau,
kennt.
Ja.
Und
aber
gleichzeitig...
Ist der in Latium, wie eigen ist der tatsächlich? Weil ich nehme an, Sachen wie die Toga-Produktionskette, genau, wirst du da genauso haben.
Ja.
Vielleicht, oder ist das wirklich alles komplett eigen?
Nee, ist nicht komplett eigen, aber wir versuchen schon, dass der romanisierte Zweig in Albion schon wirklich eigenständig ist und jetzt nicht nur ein Copy-Paste von Latium ist. Mhm. Du wirst da verschiedene Produkte haben, aber gewisse Grundbedürfnisse haben die romanisierte Bevölkerung in allen Provinzen dann, ja?
Ja, vor allem auch im Bereich Persönlichkeit. Also was ich super charmant fand, gestern beim Builders-Event habt ihr so ein bisschen erzählt, dass die Mercatorin eigentlich immer so ein bisschen Spott ausgesetzt ist von beiden Seiten.
Genau.
Weil sie so ein bisschen so eine Wannabe-Römerin ist.
Die ja so zwischen den Welten stehen.
Sie will auch so fancy sein, sie möchte gern Togas importiert haben, aber gleichzeitig sagen halt ihre Nachbarn, mein Gott, du verrätst doch gerade unsere Kultur. Das fand ich super charmant.
Genau, das entspricht auch der Realität. Auch da die Römer, die nahe am Zentrum in Italien gewohnt haben, die haben auch mit... Ja, die sich ein bisschen lustig gemacht über vielleicht die romanisierten Kelten, die so tun, als wären sie echte Römer, aber ja, niemals richtig sein werden in deren Augen.
Ja, ich bin großer, großer Fan von den Persönlichkeiten, die einfach die Stufen so entwickeln können. Gerade in 1800 war das auch super ausgeprägt. Mhm. Meine liebste Bevölkerungsstufe, an die ich denken musste, bei diesem so ein bisschen, dass sie ein bisschen flawed auch einfach sind als Charaktere, die Mercatoren, sind die Handwerker aus 1800. Die liebe ich. Sie haben nicht nur die coolsten Häuser, sondern sie sind auch so herrlich unnötig dramatisch.
Ja.
Ich liebe es.
Ja,
dass
die sind fantastisch.
Die sind so dramatisch. Ich liebe es, sie haben diese eine Voice-Line, in der sie sagen, als mir einmal jemand sagte, ihm gefalle meine Arbeit nicht, stürzte ich mich vor Verzweiflung in ein Brennnesselfeld.
Genau.
Das fühle ich. Das geht mir auch so.
Aber das versuchen wir auch wieder, natürlich wieder auszuarbeiten. So, ihr habt ja gestern auch den Matt Cook, unseren Senior Game Writer, kennengelernt, der mit seinem Team drumherum natürlich da, das versucht auch wirklich auszuarbeiten, was für Charaktere stecken dahinter, wie sind deren Bedürfnisse nochmal und auch deren Charakter, wie sie reagieren sie, sind sie frech, sind sie da irgendwie sanft in ihrem Wesen, das versucht man da wirklich mit reinzugeben, um das wirklich lebendig werden zu lassen.
Kannst du da schon irgendeine Sneak Peek geben für die Mercatorin oder auch die anderen zwei Stufen, die wir gesehen haben, irgendwas, was ihre Persönlichkeit ausmacht?
Wie war das nochmal dann? Giftpfeilfrosch?
Lustiges Tier, auf jeden Fall. 100% lustiges Tier.
Eindeutig.
Ja. Oh, ich weiß gar nicht mehr, was ich fragen wollte.
Dann reden wir doch mal hier über knallharte Spielmechanik. Wie gestaltet ihr denn diesmal die Abhängigkeiten von den Bevölkerungsgruppen untereinander? Weil bislang war es eigentlich immer so, dass das ja eine klare Leiter war. Du hast eine Basisgruppe, irgendwann brauchst du die sekundäre, vor allem aber erstmal, um die Bedürfnisse der Basisgruppe zu erfüllen.
Ja.
Das geht ja diesmal nicht mehr ganz so, weil die eigentlich drei parallele Gruppen sind.
Ja.
Wie hast du irgendwann einen Punkt, wo du sagst, okay, jetzt bin ich in Latium, jetzt brauche ich aber Barbaren in Albion, damit die aufleveln können? Oder können die alle für sich existieren?
Du zeigst halt, glaube ich, hier echt ein gutes, spannendes Thema rein. Ich werde nicht total ins Detail gehen, aber was wir machen... Wir müssen dort flexibler werden in diesen Systemen, die wir haben. Wir haben auch gestern ein, zweimal über Modularität gesprochen, wo wir versuchen, ein bisschen offener, ein bisschen freier im Spiel zu werden, um eben solche Sachen zu ermöglichen. Ja. Mehr Details wird es später geben, aber generell versuchen wir, die Linearität von 1800 an einigen Stellen aufzubrechen.
Okay.
Ja.
Ich kann ja einfach mal was spekulieren und versuchen, dein Gesicht zu lesen.
Oh, eine sehr gute Idee.
Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht gestern und habe überlegt, ihr habt ja schon mal erzählt, dass ihr gerne wollt, dass man sich seinen Schwierigkeitsgrad selber zusammenstellen kann dieses Mal. Und langsam ergibt das alles so ein bisschen Sinn, langsam formt sich da so ein Bild, wie ihr euch das vorstellt. Ich habe überlegt, möglicherweise sind ja die zwei Bevölkerungszweige in Albion und der eine in Latium so ein bisschen zu verstehen als drei verschiedene Schwierigkeitsgrade, mehr oder weniger. Dass man sagen könnte, vielleicht ist der einfachste oder der einsteigerfreundlichste wäre der ursprüngliche, der keltische auf Albion, weil das die, was wir gesehen haben, wahrscheinlich kürzesten Warenketten hat und nicht unbedingt Import von irgendwo anders braucht. Die zweite wären dann die römisch inspirierten auf Albion, die teilweise Import auf Latium brauchen. Und ja, entweder der dritte oder, weil wir davon noch nichts gesehen haben, irgendwo dazwischen oder am Anfang wäre dann Latium selber, die wahrscheinlich auch Importprodukte haben möchten.
Genau, also ganz so werden wir es nicht machen. Mhm. Aber es wird schon Unterschiede im generellen Spielgefühl. Also im Moment denken wir, dass Latium sich schon eher traditioneller nach Anno anfühlen wird, weil es eben das Romanisierungsfeature dort, das wird da auch einen Impact haben, aber weniger. Und deshalb mag das dann vielleicht für einige Leute sich natürlicher anfühlen oder es eine Entscheidung weniger, die ich treffen muss. Vielleicht ist es dadurch auch weniger komplex an der Stelle, aber wir haben uns da jetzt keine Gedanken gemacht, dass die eine Region einfacher zu spielen ist wie die andere. Du kannst je nach Schwierigkeitsgrad, je nach Einstellungen, die du vornimmst, kannst du auch Latium super, super hart für dich machen im Spiel. Ja. Aber wir wollen mit der Modularität schon auch ein bisschen eben dir die Möglichkeit geben, dir die Challenge so zu legen, wie du es gerne hättest. Dazu gehören ja eben bei 1800, was ja, bis du die neue Welt freigeschalten hattest, musstest du ein Stück weit spielen und dann hast du beide Provinzen oder beide Regionen an der Backe und musst mit beiden umgehen. Das ist zum Beispiel, wo wir jetzt durch die Wahl der Provinzen eben auch eine, für die Spieler, die es wollen, die können dann quasi in ihrer Provinz, die sie möchten, starten und auch da bleiben, so lange wie sie wollen, bevor sie dann in die weite Welt aufbrechen. Oder manche Spieler vielleicht auch gar nicht, wenn sie sagen, ich möchte gar nicht das riesige Anno spielen. Ne?
Ja. Das heißt aber, man kann tatsächlich auf Albion oder Latium ausschließlich spielen und da komplett seine Bevölkerung ausbauen, ohne etwas Selbstproduziertes aus der anderen Session zu importieren?
Da müssen wir mal schauen. Für manche Sachen brauchst du eine Connection, aber wir versuchen den Spielfluss schon möglichst weit offen zu halten. Aha. Aber ganz wichtig ist uns auch, dass wir Anno jetzt nicht super streamlinen und die Komplexität rausnehmen. Das heißt, wenn du der Anno-Profi bist, der hunderte Stunden reinstecken möchte und der ein riesiges Empire bauen will, das verknüpft ist, dann muss das auch gehen.
Ja, und geht ihr auch davon aus, dass das am Ende die meisten Spieler machen? Also
wir denken, die meisten Anno-Spieler, so die Kernspieler, ich denke, wir kennen euch ganz gut und ihr macht alles rein, was es irgendwie gibt.
Die reizen wahrscheinlich alle drei Pfade komplett aus. Komplett.
Selbstverständlich.
Und da ist auch das Spiel wahrscheinlich dann...
Also wir rufen ja oder wir fragen regelmäßig in der Community nach Safe Games, weil ihr die größten Safe Games habt, ihr habt die komplexesten Welten, baut ihr... Wir im Studio können die gar nicht so, wir können gar nicht so viel Zeit reinstecken ins Spiel.
Wir müssen es ja auch noch machen, das Spiel, ne? Ja, von daher kann ich sehr nachvollziehen. Ist diese Modularität auch eine Lektion aus dem überraschenden Erfolg von Anno 1800 und seinem Season-Modell, wo ich erinnere mich, ich hatte ein tolles Interview mit Marcel damals noch, der mir hoch und heilig versprach, das ist jetzt die letzte Season. Ich weiß nicht, ob es 1 oder 2 war. Er hat es dann bereut hinterher, weil ihr alle nicht mit dem Erfolg dieses Season-Modells gerechnet habt und das Spiel daher auch nicht komplett darauf ausgelegt war, von Anfang an immer so viel weiter erweitert zu werden. Genau. Während so ein Modell euch potenziell viel mehr ermöglicht, vierte parallele Bevölkerungsschicht noch zum Beispiel und solche Geschichten.
Genau, es war nicht die Hauptintention, aber es war definitiv auch ein Teil, wo wir gedacht haben, wenn wir erfolgreich sind und wenn ihr mehr Anno spielen wollt, wie können wir leichter mehr Anno auch in das neue Produkt integrieren? In 1800 war es teilweise echt schwierig. Hey, was können wir denn noch machen? Und das hat immer darauf hinausgeführt, dass wir neue Sachen dazugeaddet haben, immer neue Systeme hinzugefügt haben, weil unsere Systeme, die wir hatten, die waren wenig offen designt. Wir konnten nicht einfach neue Nahrungsketten hinzufügen oder was auch immer, wir waren da sehr begrenzt in dem, wie offen unser Spiel ist. Und durch die Modularität erhoffen wir uns, dass wir später, wenn wir wissen, wie spielt ihr das Spiel und was braucht ihr oder was wollen wir noch machen, oftmals ergibt sich ja die Route dann ja auch erst, wenn wir Feedback kriegen, wenn wir sehen, wie spielt ihr das Spiel, dass wir dann eine Möglichkeit haben, Komponenten einzubauen, ohne dass wir jedes Mal ein komplett neues Feature drauf machen.
Ja. Und ihr könntet das auch so machen, dass es leichter von Anfang an erreichbar ist, weil es war ja auch bei Anno 1800 irgendwann so, dass ihr habt halt vor allem hinten dran immer weiter gebaut, was für die Hardcore-Spieler auch super verständlich ist und so, aber zum Teil war auch so, okay, jetzt ist ein DLC und du brauchst eigentlich schon ein starkes Safe-Game für den, wohingegen man da leichter jetzt auch Sachen reinbauen könnte, die, wie gesagt, blöd gesagt, eine neue Session, die dann auch als dritte von Anfang an wählbar ist, bringt dann auch vielleicht leichter neue Spieler rein, die sagen, ach cool, da kann ich ja jetzt endlich mal hier in neuer Region XY, was auch immer, direkt starten.
Klar, der Vorteil war wiederum, dass das natürlich perfekt zu diesem Season-Modell gepasst hat, dass man wirklich gesagt hat, es baut im Grunde auch zeitlich aufeinander auf, dass man sich weiterentwickelt und dass es theoretisch auch so gedacht ist, dass man das schon nacheinander spielt, auch wenn man Sachen auslassen kann oder sich selbst zusammenpuzzeln kann, aber das, allein der, die Begrifflichkeit Season hat dann natürlich sehr reingespielt, dass es einfach gepasst hat auch. Mhm. Ich glaube aber auch unbedingt, weil du sagst, man soll sich da keine Sorgen machen, dass es zu wenig komplex wird. Ich glaube auch, es ist eher das Groundwork dafür, dass es potenziell noch komplexer werden kann, ohne so auf die Hürden zu stoßen, die Anno 1800 irgendwann hatte.
Genau. Natürlich wollen wir das Spiel leicht zugänglich machen und es soll sich auch gut spielen und möglichst viele Leute sollen reinkommen in so ein Anno. Aber ich glaube, in den letzten Jahren hat sich in der Industrie auch so ein bisschen so ein Wechsel vollzogen, dass Komplexität ist gar kein Schimpfwort mehr. Ja? Ich erinnere mich ganz früher, rede bloß nicht über Komplexität, das ist was Böses, aber heutzutage ist es so, dass viele Spieler einfach auch so eine gewisse Challenge haben wollen und dass man da auch, wenn man das anbietet, wenn man es gut anbietet, sich keine Probleme erzeugt.
Ja, unbedingt. Und wenn man dann irgendwie die Learnings hat aus 1800, dass man zum Beispiel gemerkt hat, okay, wir wollen eigentlich und wir können immer noch was hinzufügen und die Leute freuen sich darüber, aber es ist ganz schön belastend irgendwie anzufangen und zu wissen, ich muss die Season aktivieren, wenn ich sie gekauft habe und dann weiß ich, wow, im Normalfall, nicht immer, aber oft geht dann schon die KI auch irgendwie rüber und macht da schon ihr Ding und ich muss mich irgendwie beeilen. Ich habe hier aber auch noch 50 Baustellen, die brennen und man kommt da irgendwie durch, man schafft das schon und kommt dann auch vielleicht wieder mal auf den grünen Zweig, aber es ist natürlich eine schwierige Phase irgendwie. Du hast mir gestern erzählt, das fand ich eine fantastisch charmante Geschichte, dass dein Sohn gerade anfängt, Anno 1800 zu spielen und du gesagt hast, um Himmels Willen, bitte installiere nicht sofort alle Seasons, das macht so keinen Spaß. Das muss man nach und nach machen.
Genau so ist es. Mein Sohn hat gerade angefangen, hallo Paul, der ist 12, der hat angefangen, das Spiel zu spielen und mein erster Tipp war, bitte lass uns ohne den ganzen Zusatzcontent starten, damit er eine saubere, kleine Spielerfahrung hat. Und danach kann man nach und nach Sachen freischalten.
Du hattest doch eigentlich nur Angst, dass er zu viel Zeit da rein versenkt.
Meint ihr, die gar nicht mehr sehe? Genau, das kann gut sein.
Das würde ich an der Stelle auch nicht empfehlen, was ich alles an Lebenszeit reingesteckt habe in 1800.
Wir können das ja als berufliche Zeit rechtfertigen.
Nein, können wir nicht.
Doch, natürlich.
Das möchte ich, an der Stelle bin ich weit über das hinaus, was ich als berufliche Zeit rechtfertigen kann. Und das ist immer noch mein erstes Safe-Game.
Echt, ja?
Ja.
Ei.
Okay. Aber schau, wo es mich hingebracht hat, hier Interview mit dem Creative Director. Das heißt, es war extrem gut investierte berufliche
Gutes
Zeit.
Gutes Safe-Game.
Kann ich euch auch mal schicken, aber ich traue mich eigentlich nicht. Dann kritisiert ihr bestimmt, dass ich mir so dekorative Vorplätze vor Rathäuser baue und damit den Einflussradius enorm verkleinere oder sowas. Das traue ich mich nicht.
Genau. Aber wir haben jetzt ein bisschen oder sehr viel über Live gesprochen und auch 1800, nur um auch da ein bisschen Kontext zu geben, wie wir das genau machen bei Anno 117 Pax Romana, wissen wir jetzt noch nicht. Ja, da sind wir auch gerade noch am Schauen, wie gehen wir damit um. Wir intern im Team, wir mögen, was wir gemacht haben mit 1800, aber was wir genau machen werden in der Zukunft, das werden wir dann auch in den nächsten Monaten irgendwann mal mit euch dann genau besprechen und euch erklären.
Auf jeden Fall. Also was wir jetzt auch merken, was wir auch schon von 1800 kennen, sobald irgendwas wirklich feststeht, eine Mechanik, und ihr wisst, dass die auf jeden Fall auch nicht mehr geändert wird und dass ihr damit zufrieden seid und dass das in die richtige Richtung geht, kommuniziert ihr sie auch und freut euch über Feedback. Und deswegen bin ich mir sicher, dass wir die nächsten Monate noch ganz, ganz viel sprechen werden und viele überraschende Neuerungen hören werden, auf die ich mich schon riesig freue. Und dann wird sich so langsam dieses Puzzle Anno 117 zusammenfügen, bis es rauskommt.
Genau, schön.
Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, dass wir hier zusammengesessen haben. Ihr seid beides vielbeschäftigte Männer und müsst jetzt fluchtartig den Raum verlassen.
Fluchtartig.
In andere Richtungen. Nein, Quatsch. Aber ich verabschiede euch schon mal. Ich bin aber noch hier. Ich rede noch weiter über Anno, weil ich tragt mich doch von der Bühne.
Berufliche Zeit, ne? Das gute Leben hier. Ja.
Genau, und zwar geht es ja jetzt, wie schon angekündigt, hier mit Radlerauge noch weiter. Deine Meinung interessiert mich nämlich ausgesprochen. Und wie gesagt, euch beiden vielen, vielen Dank. Dankeschön, Manuel. Dankeschön, Maurice.
Immer gerne.
Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Mir auch. So, hier geht's gleich weiter nach einer ganz kurzen Unterbrechung.
Hi, Geraldine aus der Vergangenheit hier. Dieser Talk stammt ja vom dritten Tag auf der Gamescom und ich prophezeie einfach mal, dass ich da schon unfassbar müde sein werde. Und vielleicht seid ihr ja auch gerade auf der Gamescom und braucht einen leckeren Support, um die Augen offen zu halten. Wie wär's da, statt der üblichen Dose voller Zucker, zur Abwechslung mal mit Holy? Die haben nämlich komplett zuckerfreie, taurinfreie und künstliche farbstofffreie Energydrinks im Angebot oder auch Eistees und Hydration Drinks, wenn ihr von all der Gamescom-Aufregung schon wach genug seid. Und das Beste ist, die Sorten sind wirklich mal was anderes, zum Beispiel sowas wie Himbeer-Vanille-Hibiskus-Eistee. Und es gibt auch ständig neue Sorten oder limitierte Sorten zum Ausprobieren. Wenn ihr es selber mal ausprobieren wollt, dann gibt es bei Holy Starter-Sets für Energy, für Eistee oder für Hydration oder auch für alles zusammen mit dann insgesamt 21 verschiedenen Sorten zum Durchtesten und was immer dabei ist, ist ein Shaker zum Zubereiten. Wenn ihr stattdessen direkt ein großes Pack von eurer Lieblingssorte bestellt, dann kostet eine Portion Holy übrigens gerade mal so um die 80 Cent, was schon verdammt günstig ist im Vergleich zu anderen Energy-Drinks. Und falls ihr zum ersten Mal bestellt, könnt ihr am Ende unseren Code GAMESTAR5 benutzen und kriegt 5 Euro Rabatt auf eure Bestellung geschenkt. Oder wenn ihr Wiederholungstäter seid, dann gebt einfach nur GAMESTAR ein und bekommt 10% auf eure ganze Bestellung. Noch einfacher, ihr könnt auch einfach auf die Links in der Beschreibung klicken, dann wird euch der Rabatt direkt angerechnet und ihr unterstützt auch noch dieses wundervolle Format hier.
Wir machen nahtlos weiter. Ich habe es schon gesagt, man muss mich von der Bühne tragen, wenn man möchte, dass ich aufhöre, über Anno zu sprechen. Dir geht es genauso, lieber Radlerauge. Herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist.
Ja, danke. Ich freue mich auch sehr, da zu sein. Es ist immer schön, über Anno reden zu können. Mhm. Kann man eigentlich gar nicht genug machen.
Ja, tosender Applaus, völlig zu Recht aus dem Publikum. Dankeschön. Deswegen podcaste ich so gerne live. Das ist toll. Du hast gesagt, wir müssen auf jeden Fall, wir haben neulich gerade über Anno gesprochen, als der Reveal noch nicht da war. Da haben wir nämlich über das 5-jährige Jubiläum von 1800 gesprochen und haben da schon spekuliert ohne Ende, was wir immer an Spekulatius backen und hatten mit einigen Dingen da schon recht. Nämlich haben wir gesagt, natürlich, Antike ist das Nächste, was passieren muss. Das steht einfach im Raum. Und hier ist es. Und ich weiß, du freust dich ganz besonders.
Ja, ich habe damals, als Anno 1800 rausgekommen ist, auch schon ganz oft immer die Frage gehabt, okay, aber wo geht's dann nach Anno 1800 hin? Und mir war immer ganz klar, mein Traum, mein persönlicher Traum war immer Anno 9, weil ich halt früher so gerne Cäsar 3 gespielt habe und es seitdem einfach kein Spiel mehr gab, das in diese Richtung gegangen ist.
Ja, Pharao Crowd. Ich finde, wir sind da die gleiche Crowd, das ist in Ordnung. Cäsar und Pharao ist für mich eins. Die, in denen schlägt dasselbe Herz. Das ist für mich völlig fein. Du hast mich gerade, ich muss ein bisschen lachen, du hast mich gerade, als du hier verkabelt wurdest, gefragt, ob ich auch von Anno geträumt habe heute Nacht. Und haben wir uns darüber ausgetauscht, dass wir öfter mal über Anno träumen und im Traum schon irgendwie unsere Insel zusammenbauen. Und du hast schon geträumt von 117, hast du gesagt. Und hast dir schon überlegt, wie du deine Insel baust. Du hast schon den perfekten Plan, du hast schon eine Excel-Tabelle gemacht.
Ich habe überhaupt keinen Plan, aber das ist das Schöne und das ist auch das, was gestern im Event auch immer wieder erzählt wurde, auch gerade vom Dev-Team selber, dass der große Traum in Anno ist, einfach bauen zu können.
Ja.
Bauen, bauen, bauen. Deswegen ja auch immer dieser schöne Untertitel auch im Reveal-Trailer mit Build It. Mhm. Und davon habe ich geträumt, einfach genau diese Gebäude einfach hinzuploppen und dann einfach noch mehr Platz zu haben. Weil die Sache, die mir gestern schon wieder Bauchschmerzen bereitet hat, als jemand, der gerne baut, war, wir bekommen Auswahl. Wir bekommen verschiedene Stufen, wir bekommen die Qual der Wahl. Und meine erste Frage war, wird der Platz frei?
Ja.
Kriege ich das alles noch auf meine Insel?
Ja, ich hoffe ja sehr, dass sie dieses Mal generell mit größeren Landmassen auch starten werden, die auch, ich sage mal, so eine Landverbindung haben, wie es zum Beispiel auch Crown Falls hatte, ja. Was ja nicht eine abgeschlossene, komplett mit Wasser umgebende Insel war, sondern die hatte theoretisch eine Landverbindung, wo man dann einfach aufgrund von Bergen nicht mehr weiter zoomen konnte. Aber dadurch ging es halt sehr, sehr weit einfach nach hinten. Und ich nehme an, allein durch die Geografie, die ja jetzt vorgegeben ist, wird das auch so sein. Und ich hoffe, wir beide haben genug Platz. Ich weiß gerade, du brauchst auch wirklich enorm viel Platz. Ich habe es schon angekündigt, du spielst Anno halt auf eine super interessante Art, weil du wirklich einfach enorm viel baust. Also wenn man sich deine Videos und Streams anguckt, was du alles in die Landschaft ballerst, während ich irgendwie noch an dem einen kleinen Vorplatz rumbastle, ist Wahnsinn. Du bist halt ein richtiger Rekordbauer einfach. Wie ist denn deine, ich habe es angekündigt, deswegen wollte ich gerne mit dir reden, weil ich brauche eine andere Perspektive. Was sind denn deine größten Bedürfnisse jetzt an 117, damit du deinen Spielstil gut spielen kannst?
Also, worauf ich sehr hoffe, was mir auch gerade bei Anno 1800 in der Release-Version sehr gefehlt hat, war das Statistikmenü.
Ja.
Das war eine große Erleichterung, um sich völlig austoben zu können, ohne dass alles irgendwann zusammenbricht. Und halt Platz. Das sind eigentlich meine Top 2. Ich brauche Platz und ich muss sehen, dass auf diesem Platz alles halbwegs funktioniert. Es muss nicht absolut genau sein. Ich muss das Gefühl haben, ich krieg das noch hin. Ich krieg das noch alles verbaut.
Ja, auf jeden Fall. Bist du jemand, was machst du mit diesen kleinen, ekligen Ecken, wo manche Leute immer einfach so versuchen, keine Ahnung, ein Getreidefeld oder so reinzuquetschen, damit diese Ecke noch ausgenutzt ist?
Ich habe lange Zeit ein Pflastersteinornament da reingehauen. Und ich habe damit angefangen, also ich habe die Insel zu Ende gebaut, hatte die ganzen leeren Ecken. Dann habe ich an der einen Ecke oben rechts einen Klick gemacht und habe dann nach unten links durchgezogen und dann waren plötzlich alle leeren Kacheln mit einem Pflasterstein bedeckt. Was sah sehr dystopisch aus,
aha,
aber
ja,
es war irgendwie sehr befriedigend, weil die Insel war dann voll bebaut. Jede Kachel war weg. War ein
weiß
schönes
jetzt,
Gefühl.
Ja, klar, schönes Gefühl ist auch ein weit gefasster Begriff an der Stelle. Weiß ich jetzt nicht, was ich davon halte, aber ist okay. Da müssen wir uns dann auch einfach mal austauschen mit verschiedenen Spielstilen. Es ist okay. Oh mein Gott, was denkst du über diese ganze Romanisierungssache, die vorgestellt wurde? Du warst gestern auch bei dem Builders-Event noch dabei und es waren auch ein paar Leute aus der Community da, die direkt super viele Fragen gestellt haben und man hat direkt gemerkt, die Dolle bewegt das in alle möglichen Richtungen. Super viele Leute haben direkt gefragt, wie funktioniert das im Multiplayer, der dann bestätigt wurde und wie funktioniert das mit der Balance und was waren die Fragen, die du dir zuerst gestellt hast?
Ich dachte zuerst an DLCs, ehrlich gesagt.
Ja.
Einfach, weil ich schon so von Anno 1800 ein bisschen darauf trainiert wurde, dass immer noch mehr kommt. Und immer, wenn man denkt, okay, mit dieser Season haben wir alles abgedeckt, mehr geht nicht, kam einfach wieder eine. Und ich dachte mir nur, okay, was ist, wenn wir jetzt nochmal 2, 3, 4 Provinzen mehr haben? Wie schaffe ich das? Wie kriege ich das irgendwie noch hin, wenn ich schon bei einer Provinz komplett die Qual der Wahl habe und das ja schon eigentlich die fortgeschrittene Spielerschaft anspricht. Wie sieht das dann aus, wenn das Spiel hoffentlich natürlich
ja
noch viel weiterentwickelt wird?
Vor allem, wir sind uns schon einig an der Stelle, dass die erste Season unbedingt Ägypten werden muss, oder?
Ja.
Da
ja
gibt es überhaupt keinen Diskussionsbedarf.
Ja. Also alleine, weil ja gestern auch diese schöne Geschichte kam, dass in Mainz ein ägyptischer Tempel ausgegraben wurde,
ja,
einfach in
Tempel
der Nähe
der
vom
Isis.
Studio.
Mhm.
Das alleine verpflichtet ja schon zu einem Ägypten-Season-Pass.
Das ist richtig. Das ist quasi ein Zeichen der Götter, könnte man sagen. Also, wenn die nichts Besseres zu tun haben, als zu sagen, bitte macht einen Ägypten-DLC für Anno 117. Und das haben sie nicht. Das mit den DLCs ist wirklich ein Punkt, den ich total spannend finde, weil wir wissen ja, dass sie extrem viele Learnings mitnehmen aus 1800. Und da haben sie ja schon die Learnings aus den vergangenen Teilen mitgenommen. Und 1800 hat so viele neue Sachen versucht mit den Seasons und mit der Art, wie bestimmte Dinge funktionieren. Und ich freue mich total, dass sie die Sachen wieder mitnehmen und trotzdem wieder neue Sachen machen. Weil ich habe mich so oft gefragt, du dich ja auch, wie will man weitermachen nach 1800? Man muss was anderes machen. Das meintest du auch in unserem Jubiläumstalk. Sie müssen irgendwie was ganz Neues bieten, damit man mit einer anderen frischen Erwartungshaltung rangeht. Und genau das habe ich das Gefühl, machen sie jetzt auch. Und ich bin wirklich, habe ein richtig gutes Gefühl gerade, zumindest für den Weg im Moment, der da gegangen wird, weil ich diese Innovation jetzt allein mit dem Aufsplitten von den Bevölkerungsstufen schon mal super finde. Und was wären noch so, ich überlege gerade noch so Sachen, wo man noch wirklich Innovation reinbringen könnte, irgendwas, was du dir wünschen würdest, weil ich meine, wir wissen ja, dass uns gerade zugehört wird von den Devs, das heißt, vielleicht machen sie das dann auch einfach, wenn wir es laut genug fragen.
Also eine Sache, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen habe, aber gleichzeitig mich auch sehr drauf freue, weil ich sehr gespannt drauf bin, wie es umgesetzt wird, ist Militär. Der gesamte, ja, Militärpart, das war etwas, was bei Anno 1800 immer mal wieder ein bisschen moniert wurde, dass das so sparsam war. Ich für meinen Teil fand es immer schön, dass man sich dann doch auf die Basics, die Stärken fokussiert hat. Aber jetzt drängt sich ja eigentlich der Landkampf förmlich auf. Also die Römische Legion ist da eines der Bilder, die zuerst in den Blick kommen, wenn es gerade um diese Periode geht. Und ich bin sehr gespannt, was für einen Anteil das am Spiel haben wird. Und ich hoffe, er wird nicht zu groß.
Ja, ich bin bei dir. Ich fände es trotzdem schön, wenn die Kämpfe ein bisschen interessanter werden würden.
Ja.
Also, weil mich stört es auch nicht, dass man irgendwann in 1800 an einem Punkt war, wo man nicht mehr kämpfen musste. Oder auch im Prinzip von Anfang an nicht, wenn man es richtig eingestellt hat. Trotzdem, bis man an diesem Punkt ist oder bis man sagt, ich schalte den Kampf irgendwie aus, mir macht das keinen Spaß, muss man sich da so ein bisschen durchwuseln. Und es ist halt eine reine Materialschlacht und wenig interessant irgendwie. Und manchmal steht man dann auch einfach vor einem Gegner, der ultra viel gesammelt hat und einfach gegen den du in 100 Jahren nicht mehr ankommst, einfach weil er halt super, super schnell Sachen gebaut hat. Eine Barrel. Ich habe wirklich es ist meine Erzfeindin. Ich hasse die Frau. Dabei ist die nicht mal die schwerste Schwierigkeitsstufe. Sie ist nicht mal Margaret Hunt. Aber irgendwie ist sie mir einfach auf persönlicher Ebene noch unsympathischer.
Barrel darf man nicht unterschätzen.
Nee.
Jetzt Pausdick in deinen Ohren.
Ist so. Es ist wirklich, das ist so eine Materialschlechterin. Die, keine Ahnung, schürft einfach von Sekunde 1, schürft dir alles weg und dann hat sie plötzlich irgendwie 20 Luftschiffe und sagt, so, jetzt Krieg oder was. Und man denkt, oh Mann, ich wollte doch hier nur bauen. Das ist doch wirklich jetzt gar nicht, was ich machen wollte. Genau, also ich bin bei dir, dass ich auch auf gar keinen Fall jetzt irgendwie einen großen Echtzeitanteil brauche oder haben möchte. Aber wenn sie den Teil weiterhin so ein bisschen dezent halten und dann aber ein bisschen mehr Spaß einfach reinbringen, ein bisschen mehr Abwechslung, zum Beispiel durch Landkämpfe, das fände ich wieder schön. Ich fand ja zum Beispiel, ich glaube, da haben wir auch schon drüber gesprochen, bei den Impressions Games Spielen, also Caesar und Pharao, fand ich die Kämpfe eigentlich ganz nett vom Prinzip her. Sie waren nicht so ausgefeilt, sie haben nicht so gut funktioniert, sie waren ein bisschen rough. Aber ich fand die Idee irgendwie ganz kompakt, weil man einfach so in Pharao zum Beispiel ja auch die Stationen bauen konnte und dann hat man gesagt, hier bilde ich jetzt irgendwie entweder Schwertkämpfer oder Bogenschützen aus und die können dann irgendwie eine von 6 Formationen annehmen und ich kann sie vielleicht noch irgendwo hinschicken. Aber es war jetzt nicht das Niveau von einem Age of Empires Echtzeitstrategiespiel oder so. Es war einfach ein bisschen interaktiv. Das fände ich ganz nett.
Ein Thema, was mir noch so ein bisschen im Hinterkopf herumschwirrt, ist das des Handels. Weil römisches Reich, Handel, das sind ja Sachen, die auch wieder zusammengehören. In Anno 1800 hatten wir dann irgendwann die Speicherstadt, die das irgendwie plötzlich einfach gekillt hat, wenn man es zugelassen hat. Da konnte man dann plötzlich einfach alles über ein Gebäude abwickeln. Ich bin sehr gespannt, wie das in Anno 117 umgesetzt wird, gerade weil man ja auch eine Rolle, also einen Rang hat, so viel wissen wir, wie das dann genau aussieht, werden wir sehen, aber daran ist ja im Römischen Reich auch ein gewisser Status und gewisse Möglichkeiten eigentlich geknüpft.
Ja.
Und wie viele davon man dann genießt und wie viel Einfluss das dann auch hat extern, da bin ich sehr gespannt drauf, weil das könnte halt auch wieder so ein Ding werden mit der Balance.
Ja.
Und Balance ist etwas, was bei Release, glaube ich, auch wieder sehr, sehr wichtig wird. Das hat man auch bei Anno 1800 immer wieder gesehen mit den neuen Seasons, die rauskamen, mit den Balance-Anpassungen. Und ich glaube, das wird schon auch für den Release ein wichtiges Thema.
Unbedingt. Tatsächlich gut, dass du es sagst, weil da fällt mir ein, dass es ja gestern auch so ein bisschen angerissen wurde beim Community-Event, weil das ja auch jemand gefragt hatte, ne? Dass man unterscheiden wird, wie du sagst, man selber ist der Statthalter, genau, Statthalter und dann gibt es noch den Imperator als übergeordnete Figur, wahrscheinlich ähnlich wie die Königin in 1800 als Charakter und da hat dann genau jemand gefragt, ob es irgendwie vielleicht so ähnlich wie in Speicherstadt sein kann, dass man dann vom Imperator auch Waren bezieht oder irgendwie was anderes und da haben sie ja schon gesagt, zu Beginn ist das erstmal nicht so wahrscheinlich und man ist eher wieder Selbstversorger zu Beginn, aber da bietet sich ja total was an in die Richtung. Habe ich lang gebraucht, um zu verstehen, dass ich es lieben muss. Habe ich sehr lang gebraucht für. Es hat mich erst fertig gemacht, dass das alles nicht im Statistikmenü, also als Statistikmenü mit aufgeführt war, sondern dass es 2 völlig verschiedene Dinge waren, bin ich durchgedreht. Aber jetzt mittlerweile liebe ich es. Wie kommst du damit zurecht, wenn du gerne im Statistikmenü arbeitest?
Wie bitte?
Wenn du gerne im Statistikmenü arbeitest, du meintest ja, das ist dir super wichtig. Wie bist du damit klargekommen, dass du in Speicherstadt die separaten Daten hattest, die nicht im Statistikmenü vorgekommen sind?
Da habe ich es dann wirklich per Gefühl gemacht.
Ja.
Und einfach Augen zu und durch, einmal eingestellt, nie wieder angeschaut. Es hat meistens funktioniert. Und wenn nicht, gibt es immer noch eine wunderschöne Lösung für große Probleme in Anno. Und zwar einfach bei der nicht funktionierenden Insel das Kontergebäude zu löschen. Und dann fängt man einfach neu an. Es ist nur eine Insel. Ist okay, man muss auch mal loslassen können. Das ist eine wichtige Lehre.
Auch im Leben, ja. Ich brauche deine Lässigkeit im Leben. Wenn irgendwas nicht funktioniert, auch einfach mal löschen an der Stelle. Und einfach, mein Gott, was soll's? Es ist ja auch nur ein Gebäude. Oh mein Gott, ich bin so gespannt auf so viele Faktoren, über die noch nicht gesprochen wurden. Gerade Militär zum Beispiel, hast du gesagt, ist noch ein komplettes Mysterium. Außer, dass es, das wird dir ja auch aufgefallen sein wahrscheinlich, in dem einen Concept Art sogar schon zu sehen war, dass da Leute so irgendwie ganz verschwommen im Hintergrund, aber dass da so eine Armee irgendwie entweder auf ein Schiff aufgestiegen oder von einem Stück Schiff abgestiegen ist und über den Steg gelaufen ist.
Ja.
Und das deutet natürlich total an, dass man die auf Schiffe natürlich schicken kann, aber auch von den Schiffen runternehmen kann. Dass es Schiffe gibt, ist klar, das ist Anno. Wo kommen wir denn dahin? Aber das wäre ja super cool, wenn das auch die gleiche Armee ist, die aber dynamisch wechseln kann. Hm. Dass das nicht zwei verschiedene Dinge sind.
Ja, das da habe ich dann wieder schmerzliche Erinnerungen an gewisse Age of Empires-Konflikte.
Mhm.
Und gewisse Umladungsaktionen, also gerade weil ja auch ein Multiplayer wieder stattfinden wird. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das umgesetzt wird. Das war auch etwas, was mir bei Anno 1800 ein bisschen gefehlt hat. Vielleicht bin das auch nur ich, aber im Multiplayer keine Dreifachgeschwindigkeit zu haben, das hat mir wehgetan. Das ist mir sehr wehgetan, weil dadurch einfach dieses komm, lass uns mal einen Abend Multiplayer gegeneinander spielen, einfach eine schnelle Runde, nicht so leicht umzusetzen war. Es ist dann besser geworden mit den einzelnen DLCs, Verbesserungen und so weiter, aber gerade zu Release wäre das schon eine Option.
Ja, selbst im Koop geht das ja nicht, was voll schade
Im
ist.
Im Koop geht das ja mittlerweile mit Mods, oder?
Das kann gut sein, ja. Dass man das
irgendwie ein bisschen umgehen kann, dass man wenigstens da ein bisschen schneller spielen kann.
Aber da wäre es ja sinnvoll, weil man sich ja auch, also da will man sich ja nicht gegenseitig in die Pfanne hauen, da ist man ja auf derselben Seite. Da kann man sich ja kurz absprechen. Wobei, naja, ich habe auch schon Leute in die Pfanne gehauen im Koop, so ist es nicht. Ich überlege gerade, weil du noch gesagt hast, Religionssystem. Da habe ich nämlich gestern auch schon mit Fabiano drüber gesprochen. Was würdest du dir da wünschen, wie sehr das in die Mythologie-Richtung geht, gerade als Fan von Caesar, wo das ja auch sehr mythologisch angehaucht war?
Also, ich würde es mir eigentlich eher fast als Ressource wünschen, dass man das nicht zu sehr fokussiert, weil das für mich, aber das ist nur mein persönlicher Geschmack, ein bisschen ablenkt vom Kern, der für mich halt immer noch einfach bauen ist. Also gut, mit Caesar 3 hatte ich jetzt zum Beispiel die große Liebe irgendwo entdeckt dazu, dass man eben eine Rolle spielt und dass man eben auch eine Kampagne in dieser Rolle durchspielt. Hätte ich sonst mit Anno so auch nicht verbunden. Eben jetzt durch diese Rom-Connection macht das für mich auch plötzlich wieder Sinn. Aber das ist halt wieder dann das Ding. Es ist wichtig, neue Dinge auszuprobieren und auch neuen Fokus irgendwo zu setzen. Aber wenn es dann wieder zu weit weg vom Kern geht, 22.05.
Was? Ich habe gar nichts
kann
gehört.
Kann das auch schief gehen.
Gesundheit.
Danke.
Ja, nee, ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Absolut. Ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Fazit auch, weil ich finde es überraschend gut, gerade mitzubekommen, dass so viele Dinge komplett neu gemacht werden. Dinge, die in Anno noch nie gemacht wurden und in der Form auch nie in anderen Aufbauspielen eigentlich sogar, jetzt mit dieser Aufsplittung, wie sie umgesetzt wurde. Aber natürlich will ich, dass Anno im Kern so bleibt, wie es ist. Und natürlich propagiere ich die ganze Zeit für 45 Grad Winkel, aber ich propagiere nicht für das Löschen des Rasters. Weil was soll das denn? Es soll ja immer noch Anno sein. Und das ist genau der Balanceakt, den du meinst. Ne? Ich glaube, das wird sehr, sehr, sehr spannend, dass der am Ende auch glückt. Das ist, glaube ich, wirklich der wichtigste Faktor.
Bin an der Stelle auch sehr gespannt, wie das mit den eventuell auch nicht kommenden Aquädukten gelöst wird.
Also, nein, das ist natürlich überhaupt nicht. Also da kann man jetzt natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts zu sagen, weil die natürlich nicht kommen werden. Nein, also, ich hoffe es auch, natürlich, klar. Sie werden natürlich auch anders funktionieren als die Eisenbahn in 1800, auch wenn sie vielleicht das Gegenstück dazu sein könnten.
Es bietet sich an, Ich bin auch sehr gespannt, ob zum Beispiel so Geschichten wie Heizsysteme oder sowas ihren Weg ins Spiel finden werden, was bei den Römern ja auch schon eine sehr wichtige Technik war. Also die hatten ja Fußbodenheizung, die hatten nicht mal ich.
Das stimmt. Das stimmt. Ich meine, darüber haben wir eigentlich noch gar nicht viel gesprochen, weil das bisher auch noch nicht wirklich erwähnt wurde. Aber so das Thema Fortschritt und Entwicklung, was ja in 1800 auch eine riesige Rolle gespielt hat, ergibt in der Antike auch extrem Sinn, weil die ja so fortschrittliche Technologien und Ideen und absurde Erfindungen hatten und teilweise schon mehr hatten, als wir heutzutage wieder hingekriegt haben. Also kann man sich nur schämen an der Stelle. Das stimmt. Heizsysteme zum Beispiel gab es ja dann auch in die Passage. War da leider furchtbar anstrengend, aber gab's.
Ja.
Stimmt. Also auch so der Bereich Forschung, was dann irgendwie ein großes Thema war in Land der Löwen und so. Das wird ja auch nochmal ein komplettes Kapitel, was wir irgendwann aufschlagen, wenn da Infos zu kommen. Es gibt so viele Themen, über die noch gar nicht gesprochen wurde. Ich bin so gespannt, was noch kommt.
Alleine sowas wie Gladiatorenkämpfe, große Arenen.
Ja.
Was jetzt hoffentlich auch wieder ein bisschen in den Fokus kommt. Was war das? Wir hatten gestern das Thema auch, dass Those Who Are About to Die, also eine Serie, die sich um Gladiatoren dreht. Es kommt Gladiator 2. Es kommt wieder dieses Rom-Feeling auf. Und da ist dann für mich schon so die Brücke natürlich. Also ich würde auch durchaus als Statthalter gerne meine eigene Gladiatorenschule haben.
Ja, unbedingt. Ich meine,
wenn wir von der Kampagne sprechen, die ja auch mit anderen Charakteren stattfinden soll, da muss es ja irgendwelche Reibungspunkte geben. Und da kann es ja nicht immer nur um Macht und um den Kontostand gehen. Es muss ja auch ein bisschen kultureller werden. Vielleicht ist da die ein oder andere Spielerei.
Es muss ja auch mal ein bisschen kultureller werden mit blutigen Gladiatorenkämpfen. Wir brauchen auch ein bisschen Kultur und Unterhaltung. Nein, ich bin völlig bei dir. Ich bin ja großer Fan von dem Fußballstadion-Monument, weil es einfach so ein bisschen ein interaktiveres Flair hatte, weil man so von oben reingucken und die Spiele anschauen konnte. Und das ist natürlich spannend. Aber auch andererseits natürlich ein bisschen makaber. Aber ich meine, manchmal ist Anno auch ein bisschen makaber, bis zu einem gewissen Grad. Manchmal trauen sie sich auch ein bisschen makaber zu sein. Auch noch spannend in dem Kontext, ne, das wurde auch gestern bei dem Builders-Event gefragt von jemandem aus der Community, weil wir ja schon viel darüber spekuliert haben, was man jetzt mit dem Thema Sklaverei macht, weil das ja historisch einfach Teil der Geschichte ist. Und es wurde dann auch bestätigt, dass man das nicht rausstreichen kann aus der Geschichte, weil es ein Fakt ist. Und dass sie sich entschieden haben, das wahrscheinlich hauptsächlich als Teil der Story zu nehmen. Also nicht, wie ein bisschen rumspekuliert wurde, als Bevölkerungsstufe oder sowas, sondern wahrscheinlich als feste Charaktere in der Story. Und das halte ich für eine ziemlich gute Lösung, glaube ich. Wenn man da eine spannende Questlinie drum bildet und den Leuten auch mehr Persönlichkeit geben kann und ein bisschen mehr persönliche Schicksale beleuchten kann als einfach eine Bevölkerungsgruppe, das halte ich für eine ziemlich gute Lösung.
Das ist ja auch ein bisschen sich treu geblieben in der Linie. Bei Anno 1800 war es ja auch ähnlich, dass man auch dort wieder lieber Geschichten erzählt hat, als das als Gameplay-Feature in den Fokus zu stellen. Und so hat man, finde ich, auch ein bisschen eine emotionale Verbindung und hat vielleicht auch eher nochmal diesen Impuls, den man sich ja dann vielleicht von so einer Betrachtung auch in einem Spiel erhofft.
Ja.
Eben durch diese emotionale Verbindung. Und gerade eine gute Kampagne könnte da schon auch Wunder bewirken. Ich bin so gespannt auf die Kampagne, weil es wurde so viel darüber geredet bei Anno 1800 am Anfang, dass die Kampagne nicht gut genug ist, dies, das. Mhm. Es war ein super Tutorial. Ich fand das einen schönen Kunstgriff, die Leute ranzuführen an ein so komplexes Spiel, eben einfach mit einer Kampagne. Aber jetzt, Anno 117, wieder eine richtige, ausführliche Kampagne. Bin sehr gespannt.
Und von Anfang an mit Entscheidungen jetzt. Das hat uns ja Manuel eben auch nochmal bestätigt, was es eigentlich nur in Land der Löwen gab bei 1800 und jetzt dann wahrscheinlich von Anfang an in der normalen Kampagne direkt schon mit mehreren Zweigen, wie Dinge ausgehen können oder wie man belohnt wird oder bestraft wird oder ich bin da super gespannt drauf. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich Land der Löwen ein bisschen ätzend fand. Nicht wegen der Story, ich mochte die Story voll gern. Ich habe das leider nur viel zu spät gespielt und ich wollte einfach nur da bauen und dann sollte ich die ganze Zeit Entscheidungen treffen und ich war so, oh mein Gott, ich kann doch jetzt nicht noch eine Entscheidung, kann hier nicht mal irgendjemand eine Entscheidung selber treffen. Ich weiß es doch auch nicht. Aber ich finde es eigentlich eine richtig, richtig gute Kampagne. Ich war sehr undankbar, als ich sie gespielt habe.
Ich hoffe auf jeden Fall, es gibt dann irgendwann einen Skip-Button, wenn man immer mal wieder gerne neue Safe Games anfängt. Wird es manchmal bisschen repetitiv. Gerade Land der Löwen war zumindest, bis man dann endlich skippen konnte, schon ein bisschen anstrengend auch.
Ja, guck, jetzt haben wir direkt was Kontroverses zum Abschluss gesagt. Perfekt. Es war bis eben so schön und jetzt entlassen wir direkt die Leute mit so einer extrem kontroversen Meinung. Nein, Quatsch. Land der Löwen ist ein wirklich Chefskiss-DLC. Wir sind nur undankbare Spieler. Wir wollen einfach nur bauen. Das ist unsere Schuld an der Stelle.
Also bis heute nur ein einziges Mal die gesamte Geschichte mitgenommen. Mm. Das war wunderschön. Aber ich mache ja nicht nochmal.
Nee, einmal ist schön, aber ist dann auch, manche Dinge sind ja auch einfach nur einmal schön. Nein, so ein Quatsch. Was immer mehrmals schön ist, ist, wenn du da bist. Wir werden das auf jeden Fall nochmal wiederholen, weil es wären ein paar spannende Monate. Dankeschön, dass du heute dich zu uns gesetzt hast. Sehr, sehr schön, dass du da warst.
Ja, es muss öfter über Anno geredet werden, finde ich.
Ja, wir werden das durchsetzen. Und bei dir wird sowieso immer über Anno geredet, also kann ich empfehlen, bei dir vorbeizuschauen im Stream auf YouTube. Einfach mal vorbeizuschauen, wenn man das Gefühl hat, es muss öfter über Anno geredet werden, dann findet ihr bei uns beiden ein Zuhause. So ist das einfach. Dankeschön. Ich sage auch schon mal vielen, vielen Dank für alle, die uns zugeschaut haben, auch hier live. Ich finde das total schön, dass heute auch so viele Leute da sind. Gestern war ja noch Fachbesuchertag, aber auch da waren schon Leute da. Es ist ganz toll.